Dr. Lauder klopfte an die Kabinentür des Astrogators. »Was gibt's?« fragte Horpach, um den Kopf zu heben. »Ich wollte Ihnen etwas sagen. Eilt es? In 15 Minuten starten wir.« »Ich weiß nicht. Wie es scheint, begreifen wir allmählich, was hier vorgeht«, sagte Lauder. Der Astrogator legte den Zirkel aus der Hand. Ihre Blicke trafen sich. Der Biologe war nicht jünger als der Kommandant. Merkwürdig, dass man ihm noch erlaubte zu fliegen. Offensichtlich war ihm besonders daran gelegen. Er glich mehr einem alten Mechaniker als einem Wissenschaftler. »Wie scheint es, Doktor? Ich höre.« »Im Ozean ist Leben vorhanden«, antwortete der Biologe. »Im Ozean ist Leben und auf dem Festland nicht.« »Wieso? Auf dem Festland hat es auch Leben gegeben. Balmain hat auch Spuren gefunden.« »Ja, aber sie sind mehr als 5 Millionen Jahre alt. Später wurde alles, was auf dem Festland lebte, ausgerottet. Was ich sage, Astrogator, klingt fantastisch und ich habe eigentlich so gut wie keine Beweise, aber es war so. Stellen Sie sich vor, dass einstmals, eben vor Jahrmillionen, hier eine Rakete aus einem anderen System gelandet ist. Vielleicht aus den Regionen einer Nova.« Er sprach jetzt schneller, aber ruhig. »Wir wissen, dass vor der Explosion der Zeta, der Leier, vernunftbegabte Wesen den 6. Planeten des Systems bewohnt haben. Sie hatten eine hochentwickelte technische Zivilisation. Nehmen wir an, ein Aufklärer der Leierbewohner ist hier gelandet und hat eine Havarie gehabt oder ein anderes Unglück, dem die ganze Besatzung zum Opfer gefallen ist. Sagen wir eine Reaktorexplosion, eine Kettenreaktion. Jedenfalls hat das Wrack, als es auf der Regis aufsetzte, nicht ein einziges lebendes Wesen mehr an Bord. Und versehrt waren nur die Automaten. Nicht solche wie unsere, keine menschenähnliche. Die Leierbewohner waren wahrscheinlich auch nicht menschenähnlich. Die Automaten blieben also unversehrt und verließen das Schiff. Es waren hochspezialisierte homöostatische Mechanismen, fähig und in schwierigsten Bedingungen zu überdauern. Sie hatten jetzt niemand mehr über sich, der ihnen hätte befehlen können. Die Automaten, die in ihren geistigen Strukturen den Leierbewohnern am nächsten standen, versuchten vielleicht das Schiff zu reparieren, obwohl das in dieser Situation sinnlos war. Aber Sie wissen ja, wie das ist. Ein Reparaturroboter wird stets alles reparieren, was zu seinem Aufgabenbereich gehört. Ganz gleich, ob es von Nutzen ist oder nicht. Dann gewannen jedoch die anderen Automaten die Oberhand. Sie machten sich von den anderen unabhängig. Vielleicht versuchte die einheimische Fauna, sie anzugreifen. Hier lebten echsenähnliche Reptilien, es gab also auch Raubtiere und bestimmte Raubtiere greifen alles an, was sich bewegt. Die Automaten nahmen den Kampf mit ihnen auf und besiegten sie. Für diesen Kampf mussten sie gewappnet sein. Sie wandelten sich also, um sich so gut wie möglich den planetaren Bedingungen anzupassen. Wesentlich war dabei meines Erachtens, dass diese Automaten imstande waren, je nach Bedarf andere Automaten zu produzieren. Sagen wir also, für die Bekämpfung fliegender Echsen wurden Flugmaschinen gebraucht. Natürlich kenne ich keinerlei konkreten Einzelheiten. Ich stelle mir nur ähnliche Situationen und den Bedingungen der natürlichen Evolution vor. Vielleicht gab es hier gar keine Flugechsen, sondern unterirdisch lebende Wühlreptilien. Ich weiß es halt nicht. Jedenfalls passen sich die Mechanismen auf dem Festland im Laufe der Zeit den Bedingungen ausgezeichnet an und es gelang ihnen, alle Formen des Lebens auf dem Planeten zu besiegen. Das Pflanzliche übrigens auch. Das Pflanzliche auch? Wie erklären Sie sich das? Na, ich weiß nicht recht. Ich könnte mehrere Hypothesen aufstellen, aber ich will es lieber nicht tun. Im Übrigen habe ich das Wichtigste noch nicht erwähnt. Im Laufe ihres Bestehens auf dem Planeten, hunderte Generationen später, hörten die nachfolgenden Mechanismen auf, jenen ähnlich zu sein, von denen sie ausgegangen waren. Das heißt, den Produkten der Leierzivilisation. Verstehen Sie? Damit begann eine tote Evolution, eine Evolution von Maschinen. Denn was ist schließlich das oberste Prinzip der Homöostase? Unter veränderlichen Bedingungen überdauern, sogar unter den feindlichsten und schwierigsten. Den weiteren Formen dieser Evolution von Metallsystemen, die sich selbst organisieren, drohte die Hauptgefahr keineswegs von der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt. Sie waren gezwungen, zu Energie- und Rohstoffquellen zu gelangen, um Ersatzteile und Nachfolgeorganismen zu produzieren. Auf der Suche nach Erzen entwickelten sie folglich eine Art Bergbau. Ihre Vorfahren, die mit jenem hypothetischen Raumschiff hergekommen waren, hatten zweifellos ursprünglich Strahlungsenergieantriebe. Aber auf der Regis gibt es keine radioaktiven Elemente. Daher war ihnen die Energiequelle verschlossen und sie mussten sich eine andere suchen. Dabei ist wohl eine akute Energiekrise entstanden und so ist dann, glaube ich, ein Kampf zwischen den Mechanismen ausgebrochen. Ganz einfach ein Kampf um das Überdauern, ums Dasein. Auf ihm beruht schließlich die Evolution, auf der Selektion. die intellektuell hochstehenden, vielleicht aber wegen ihrer Ausmaße die wieder bedeutende Energie überforderten, zum Überdauern ungeeigneten Mechanismen, waren der Konkurrenz der weniger entwickelten, dafür aber sparsameren und produktiveren nicht gewachsen. Ja, halt, Moment, das klingt zwar alles recht fantastisch, doch das soll uns nicht stören. Aber in der Evolution, im Evolutionsspiel, sieht doch immer das Wesen mit der höher entwickelten Nervensystem, nicht wahr? In diesem Fall war das Nervensystem durch ein, sagen wir, elektronisches System ersetzt. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Ja, das stimmt, Astrogator, aber nur für gleichartige, auf dem Planeten natürlich entstandene Organismen. Nicht für solche, die aus anderen Systemen gekommen sind. Das verstehe ich nicht. Ja, ganz einfach. Die biochemischen Voraussetzungen für das Funktionieren von Organismen waren und sind auf der Erde fast immer die gleichen. Algen, Amöben, Pflanzen, niedere und höhere Tiere, sie alle sind aus beinahe identischen Zellen aufgebaut, haben fast denselben Stoffwechsel, Eiweiß. Und von diesem gemeinsamen Ausgangspunkt aus wird das, wovon Sie gesprochen haben, ein Unterscheidungsmerkmal. Es ist nicht das einzige, aber immerhin eines der wichtigsten. Doch hier war es anders. Von den Mechanismen, die auf der Regis gelandet waren, bezogen die Hochentwickelten ihre Energie aus eigenen radioaktiven Vorräten. Die einfacheren Einrichtungen, kleine Reparatursysteme, hatten vielleicht etwas wie Batterien, die sich mit der Hilfe der Sonnenenergie aufluden. So waren sie den anderen gegenüber beträchtlich im Vorteil. Ja, aber die Höherstehenden können sie ja gerade Sonnenbatterien beraubt haben. Übrigens, wohin soll unsere ganze Diskutiererei führen? Vielleicht lohnt es ja gar nicht, darüber zu sprechen, was, Lauda? Ja, doch, doch, das ist wesentlich, Astrogator. Ein sehr wichtiger Punkt, weil meiner Ansicht nach hier eine tote Evolution von sehr eigenartigem Charakter stattgefunden hat. Hervorgerufen durch zufällig entstandene, außergewöhnliche Bedingungen. Ich sehe das, kurz gesagt, so. In dieser Evolution haben sich erstens die Systeme durchgesetzt, die es in der Miniaturisierung am weitesten gebracht, und zweitens jene, die sich an einem bestimmten Ort angesiedelt hatten. Die ersten waren der Anfang der sogenannten schwarzen Wolken. Ich halte sie für sehr kleine Pseudo-Insekten, die sich nach Bedarf, gewissermaßen im gemeinsamen Interesse, zu übergeordneten Systemen verbinden können, eben in Gestalt von Wolken. So verlief die Evolution der beweglichen Mechanismen. Die ortsgebundenen hingegen waren Ausgangspunkt für diese sonderbare Metallvegetation, aus der die Ruinen der sogenannten Städte bestehen. Ihrer Meinung nach sind es also gar keine Städte? Nein, natürlich nicht. Es sind lediglich große Ansammlungen sesshaft gewordener Mechanismen. Tote Gebilde, die imstande sind, sich zu vermehren und mit besonderen Organen, ich vermute mit den kleinen dreieckigen Platten, Sonnenenergie zu speichern. Sie meinen also, dass diese Stadt noch immer vegetiert? Nein, ich habe den Eindruck, diese Stadt oder vielmehr der Metallwald ist aus einem uns unbekannten Grund in dem Kampf ums Dasein unterlegen und jetzt nur noch verrosteter Schrott. Nur eine Form hat überlebt, die das ganze Festland beherrschenden beweglichen Systeme. Warum? Das weiß ich auch nicht. Ich habe zahlreiche Berechnungen angestellt. Vielleicht ist die Sonne der Regis 3 in den letzten 3 Millionen Jahren rascher als zuvor erkaltet, sodass die großen ortsgebundenen Organismen keine ausreichende Energiezufuhr mehr hatten. Aber das sind nur Vermutungen. Nehmen wir an, es ist so, wie Sie sagen. Glauben Sie, dass diese Wolken an der Oberfläche oder im Inneren des Planeten eine Steuerzentrale haben? Ich glaube nicht, dass so etwas existiert. Vielleicht werden diese Mikroorganismen, wenn sie sich auf bestimmte Weise miteinander verbinden, selbst eine solche Zentrale, eine Art totes Gehirn. Getrennt zu leben mag für sie günstiger sein. Sie bilden lockere Schwärme und können dadurch dauernd im Sonnenlicht sein oder auch Gewitterwolken nachhallen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den atmosphärischen Entladungen Energie entnehmen. Aber in Augenblicken der Gefahr oder umfassender gesagt einer plötzlichen, ihre Existenz bedrohenden Veränderung verbinden sie sich. Aber diese Reaktion muss doch von etwas ausgelöst werden. Wo ist übrigens während des Schwärmens das unerhört komplizierte Gedächtnis, das sich an das ganze System erinnert? Ein Elektronengehirn ist doch klüger als alle seine Elemente. Sollten die Elemente so schlau sein, nach der Demontage von selbst wieder auf die richtigen Plätze zu springen? Als erstes müsste ein Plan des ganzen Hirns entstehen. Nein, nicht unbedingt. Es genügt, dass jedes Element behält, mit welchem anderen es unmittelbar verbunden war. Sagen wir, Element Nummer 1 soll sich an den Außenflächen mit 6 anderen verbinden, denen jedes dasselbe von sich weiß. So kann die im einzelnen Element enthaltene Informationsmenge verschwindend gering sein. Aber nur ein bestimmter Auslöser, ein bestimmtes Signal, zum Beispiel Achtung, Gefahr, ist erforderlich, damit alles in die richtige Konfiguration tritt und sofort das Hirn entsteht. Doch das ist alles nur als ein sehr primitives Schema dargestellt, Astrogator. Ich nehme an, die Sache ist komplizierter, schon alleine, weil solche Elemente sicherlich häufig vernichtet werden, ohne dass sich das auf die Funktionstüchtigkeit des großen Ganzen auswirken darf. Gut, wir haben keine Zeit, länger Einzelheiten zu erörtern. Geben sich aus Ihrer Hypothese konkrete Schlussfolgerungen für uns? In gewissem Sinne ja, aber negative. Millionen Jahre Maschinenevolution und diese Erscheinung, der der Mensch in der Galaxis bisher nicht begegnet ist, bitte beachten Sie das Hauptproblem. Alle uns bekannten Maschinen sind nicht für sich selbst da, sondern um jemandem zu dienen. So ist also vom menschlichen Standpunkt aus die Existenz der sich vermehrenden Metallgestrüpps auf der Regis oder der Eisenwolken sinnlos. Allerdings könnte man zum Beispiel die Kakteen der irdischen Wüste ebenso als sinnlos bezeichnen. Der Kern der Sache liegt darin, dass sie sich im Kampf gegen Lebewesen ausgezeichnet angepasst haben. Ich habe den Eindruck, dass sie nur in den ersten Phasen dieses Kampfes getötet haben, als es hier auf dem Festland von Leben wimmelte. Dann erwies sich der Energieverbrauch beim Töten als unökonomisch. Deshalb griffen sie zu anderen Methoden, denen sowohl die Katastrophe des Kondors als auch der Fall Kertelen und schließlich die Vernichtung von Regners Gruppe zuzuschreiben sind. Und was sind das für Methoden? Ja, worauf sie zurückzuführen sind, weiß ich nicht genau. Ich kann nur meine eigene Meinung äußern. Bei Kertelen handelt es sich um die Vernichtung fast der gesamten im menschlichen Hirn enthaltenen Informationen. Das trifft sicherlich auch bei Tieren zu. Derart verstümmelte Lebewesen müssen natürlich umkommen. Das ist zugleich einfacher, rascher und ökonomischer als töten. Meine Schlussfolgerung daraus ist leider pessimistisch. Vielleicht ist das noch sehr gelinde ausgedrückt. Wir sind in einer unvergleichlich schlimmeren Lage als Sie, und zwar aus mehreren Gründen. Zunächst lässt sich ein Lebewesen bedeutend leichter vernichten als ein Mechanismus oder eine technische Einrichtung. Darüber hinaus haben sich unter Bedingungen entwickelt, die sie zwangen, gegen Lebewesen und gegen ihre Metallbrüder vernunftbegabter Automaten gleichzeitig zu kämpfen. Sie haben also einen Zwei-Fronten-Krieg geführt, haben jegliche Adaptionsmechanismen lebender Systeme sowie jedes Intelligenzsymptom bei vernunftbegabten Maschinen bekämpft. Das Ergebnis dieser jahrmillionenlangen Rings ist zweifellos eine ungewöhnliche Universalität und Perfektion in Vernichtungsmethoden gewesen. Ich fürchte, wir müssen, um sie zu besiegen, eigentlich alle vernichten, und das ist so gut wie unmöglich. Meinen Sie? Ja, das heißt, selbstverständlich könnte man bei geeigneter Konzentration der Mittel den gesamten Planeten vernichten, aber das ist schließlich nicht unsere Aufgabe. Die Situation ist, wie ich sie sehe, tatsächlich einmalig in ihrer Art. Intellektuell sind wir ihnen überlegen. Die Mechanismen sind keineswegs eine geistige Macht. Sie haben sich nur ausgezeichnet auf die Bedingungen des Planeten eingestellt. Darauf, alles, was vernunftbegabt ist und alles, was lebt, zu vernichten. Sie selbst hingegen sind tot. Deshalb kann das, was für sie noch harmlos ist, für uns bereits den Tod bedeuten. Aber woher nehmen sie die Gewissheit, dass sie keinen Verstand haben? Ich könnte mich um eine Antwort drücken und Kenntnis vorschützen, aber ich sage Ihnen, wenn ich mir überhaupt einer Sache sicher bin, dann gerade dieser. Warum Sie keine intellektuelle Macht darstellen? Ach, wenn Sie Verstand hätten, dann wären Sie längst mit uns fertig geworden. Gehen Sie mal in Gedanken alle Ereignisse auf der Regis seit unserer Landung durch. Sie werden feststellen, dass Sie keinen strategischen Plan haben. Sie greifen immer nur von Fall zu Fall an. Die Art, in der Sie die Verbindung zwischen Regner und uns unterbrochen haben und der Angriff auf unsere Aufklärer. Aber Sie tun doch nur, was Sie bereits vor Jahrtausenden getan haben. Die höheren Automaten, die von Ihnen vernichtet wurden, haben Sie doch zweifellos auch über Radiowellen untereinander verständigt. Diesen Informationsaustausch zu verhindern, die Verbindung zu zerrütten, war eines Ihrer ersten Aufgaben. Die Lösung drängt sich geradezu von selbst auf, denn in der Welt ist wohl nichts besser als Abschirmungsmittel geeignet als eine Metallwolke. Und jetzt, was ist zu tun? Wir müssen uns und unsere Automaten und Maschinen, ohne die wir nichts wären, schützen, während sie völlige Manövrierfähigkeit haben. Sie verfügen an Ort und Stelle über faktisch unerschöpfliche Reproduktionsquellen. Sie können sich vermehren, wenn wir einen Teil von ihnen vernichten. Und bei all dem können ihnen lebensgefährdende Mittel gar nichts anhaben. Unsere stärkste Macht, der Beschuss mit Antimaterie, ist also unerlässlich. Doch damit können wir nicht alle vernichten. Haben Sie bemerkt, wie Sie reagieren, wenn Sie getroffen werden? Sie zerfallen einfach. Überdies müssen wir uns immer unter dem Schutzfeld aufhalten und das schränkt unsere strategischen Möglichkeiten ein. Sie hingegen können sich nach Belieben verkleinern, von einem Ort an den anderen bewegen und wenn wir Sie auf diesen Kontinent schlagen, dann verziehen Sie sich auf einen anderen. Und Sie alle zu vernichten, ist schließlich nicht unser Anliegen. Ich meine, wir sollten abfliegen. Ach, so ist das? Ja, so ist es. Da wir nun einmal gewiss apsychische Gebilde einer toten Evolution als Gegner haben, können wir das Problem nicht nach Kategorien von Rache und Vergeltung für den Kondor und das Schicksal seiner Besatzung lösen. Das wäre so, als wollte man den Ozean verprügeln, weil er ein Schiff mit Mann und Maus verschlungen hat. An dem, was Sie sagen, wäre vieles logisch, wenn es sich wirklich so verhielte, sagte Horbach und erhob sich. Er stützte sich mit beiden Händen auf die mit Zeichnung bedeckte Karte. Aber es ist ja nur eine Hypothese und mit Hypothesen können wir nicht zurückkehren. Wir brauchen Gewissheit, nicht Rache, sondern Gewissheit. Eine exakte Diagnose, Ermittlung von Fakten. Wenn wir die ermittelt haben, wenn ich in den Containern des unbesiegbaren Proben von dieser fliegenden Maschinenfauna habe, sofern sie wirklich existiert, dann werde ich selbstverständlich ebenfalls der Auffassung sein, dass wir hier nichts mehr zu suchen haben. Dann ist es Sache der Erdstation, unser weiteres Verhalten zu bestimmen. Nebenbei gesagt, es gibt keine Garantie, dass diese Gebilde auf dem Planeten bleiben. Vielleicht entwickeln sie sich und gefährden schließlich die Raumschifffahrt in diesem Bereich der Galaxis. Ja, wenn das geschehen sollte, dann frühestens in einigen hunderttausend oder vielmehr Millionen Jahren. Ich fürchte, Astrogator, Sie lassen sich noch immer von der Vorstellung leiten, dass wir einem denkenden Gegner gegenüberstehen. Was einst nur Werkzeug vernunftbegabter Wesen war, das hat sich nach deren Verschwinden selbstständig gemacht und ist im Laufe von Jahrmillionen eigentlich ein Teil der Naturgewalten des Planetens geworden. Das Leben ist im Ozean geblieben, weil die Maschinenevolution dort nicht hinreicht und andererseits diesen Lebensformen den Zutritt zum Festland verwehrt. So sind der mäßige Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre, er wird von den Meeresalgen ausgeschieden, und die Oberflächengestaltung der Kontinente zu erklären. Der Planet ist eine Wüste, da diese Systeme nichts aufbauen, da sie keine Zivilisation haben, keinerlei Werte schaffen, da sie nichts haben als sich selbst. Deshalb sollten wir sie als Naturgewalt betrachten. Auch die Natur bringt weder Bewertungen noch Werte hervor. Diese Gebilde ruhen einfach in sich. Sie existieren und verhalten sich so, wie sie sich verhalten, um weiter zu existieren. Und wie erklären Sie sich die Vernichtung der Flugzeuge? Sie waren doch im Schutz des Kraftfeldes. Ein Kraftfeld kann durch ein anderes Kraftfeld zermalmt werden. Im Übrigen, wenn man im Bruchteil einer Sekunde das gesamte Hirn eines Menschen enthaltene Gedächtnis auslöschen will, so muss man in diesem Moment rings um seinen Kopf ein so starkes Magnetfeld erzeugen, Astrogator, wie es selbst mit allen unseren Mitteln, über die wir hier an Bord verfügen, schwerfallen würde. Dafür wären gigantische Umspanner, Transformatoren und Elektromagnete erforderlich. Und Sie meinen, dass die das alles haben? Aber nein, sie haben überhaupt nichts. Sie sind ganz und einfach Bausteine, aus denen jeweils nur das entsteht, was gerade notwendig ist. Trifft das Signal Gefahr ein, so heißt das, da ist etwas aufgetaucht. Sie nehmen es durch Veränderung wahr, die eintreten, zum Beispiel durch die Veränderung des elektrostatischen Feldes, und gleich setzt sich der fliegende Schwarm zu diesen Wolken hin zusammen und sein kollektives Gedächtnis erwacht. Aha, solche Wesen waren schon mal da, man verfuhr mit ihnen so und so und vernichtete sie. Und sie wiederholen ihr Verhalten von damals. Gut, sagte Horbach, ich verschiebe den Start. Wir berufen jetzt eine Versammlung ein, obwohl ich das lieber nicht täte, weil es wieder auf einem riesen Disput hinausläuft. Die Wissenschaftler werden sich ereifern, aber ich weiß mir keinen anderen Rat. In einer halben Stunde in der Hauptbibliothek, Dr. Lauder. Sollten Sie mich überzeugen, dass ich mich irre, dann wird es einen wahrhaft zufriedenen Menschen mehr an Bord geben, sagte Dr. Lauder ruhig und verließ die Kajüte so leise, wie er gekommen war. Horbach richtete sich auf, trat an den Wandinformator, drückte die Taste der Innenlautsprecheranlage und rief alle Wissenschaftler zusammen. Wie sich herausstellte, hegten die meisten Spezialisten ähnliche Vermutungen wie Lauder. Er war nur der Erste gewesen, der sie so bestimmt ausgesprochen hatte. Meinungsverschiedenheiten entbrannten lediglich um das Problem, ob die Wolke psychisch oder apsychisch sei. Die Kybernetiker neigten zu der Ansicht, sie sei ein denkendes System mit der Fähigkeit, strategisch vorzugehen. Lauder wurde scharf angegriffen. Horbach war sich bewusst, dass die Ursache dieser leidenschaftlichen Kontroversen weniger in Lauders Hypothese zu suchen war, als vielmehr darin, dass er sie zuerst mit dem Kommandanten statt mit seinen Kollegen durchgesprochen hatte. Trotz aller Bindungen zur Besatzung bilden die Wissenschaftler an Bord eine Art Staat im Staate und richteten sich nach einem gewissen und ungeschriebenen Verhaltenskodex. Chef-Kybernetiker Kronotos fragte Lauder, wie die Wolke wohl gelernt haben sollte, Menschen anzugreifen, obwohl sie keinen Intellekt habe. Ganz einfach, antwortete der Biologe. Sie hat ja Millionen hindurch nichts anderes getan. Ich denke an den Kampf gegen die ursprünglichen Bewohner der Regis. Das waren Tiere mit zentralem Nervensystem. Sie hat gelernt, sie genauso anzugreifen, wie ein Erdinsekt seine Opfer angreift und tut das mit demselben Präzision, mit der eine Wespe ihr Gift in die Nervenstränge eines Heupferdchens oder eines Maikäfers spritzt. Das ist kein Intellekt, das ist Instinkt. Kronotos wollte nicht aufgeben, aber da schritt Horpach ein und schlug vor, die Diskussion aufzuschieben. Er bat um konkrete Vorschläge aufgrund der Zusammenhänge, die nun als sehr wahrscheinlich anzusehen seien. Nygrin fragte, ob man die Leute nicht mit Metallhelmen ausrüsten könne, die die Wirkung eines Magnetfeldes aufhöben. Die Physiker jedoch meinten, das sei zwecklos, denn ein kräftiges Feld erzeuge den Metallwirbelströme, die den Helm stark erhitzen. Und wenn er dann zu heiß sei, bliebe nichts übrig, als ihn vom Kopf zu reißen. Die Wirkung könne man sich ausmalen. Horpach sah, dass von ihnen nicht mehr viel zu erwarten war, und verließ die Versammelten. Sie bemerkten es kaum, so sehr waren sie in die Diskussion vertieft. Er ging in die Steuerzentrale, um Rohans Trupp von der Hypothese der toten Evolution zu unterrichten. Es war bereits dunkel, als der Unbesiegbare Verbindung mit dem Supercopter im Krater bekam. Am Mikrofon meldete sich Gab. »Ich habe hier nur 7 Leute«, sagte er, »unter ihnen 2 Ärzte bei den Verunglückten. Die anderen schlafen. Außerdem Funke, der neben mir sitzt. Ja, wir haben vollständigen Feldschutz. Aber Rohan ist noch nicht zurück.« »Noch nicht zurück? Aber wann ist er aufgebrochen?« »Gegen 18 Uhr. Er hat 6 Maschinen mitgenommen und die ganze übrige Mannschaft. Wir haben vereinbart, dass er nach Sonnenuntergang zurückkommt. Die Sonne ist vor 10 Minuten untergegangen.« »Haben Sie Funkverbindung mit ihm?« »Die ist seit einer Stunde unterbrochen.« »Gab, warum haben Sie mich nicht sofort verständigt?« »Weil Rohan angekündigt hat, dass die Verbindung eine Zeit lang abreißen würde. Sie wollten in eine der tiefen Schluchten vordringen, wissen Sie? Die Hänge sind dort mit diesem Sauzeug aus Metall bewachsen. Das reflektiert so stark, dass nicht die Spur von einem Signal zu kriegen ist. Bitte verstehen Sie mich unverzüglich, wenn Rohan wieder da ist. Er wird sich dafür zu verantworten haben. Sie können wir im Handumdrehen all unsere Leute verlieren.« Der Astrogator hatte noch nicht ausgeredet, als Gabs Aufschrei ihn unterbrach. »Sie sind da, Astrogator. Ich sehe Lichter. Sie kommen den Hang hier rauf. Da ist Rohan. 1, 2, nein, nur 1 Maschine. Gleich werden wir mehr wissen. Ich warte.« Als Gab das Scheinwerferlicht erblickte, das flach über den Boden wischte, bald Lichtgaben über das Lager schleuderte, bald hinter Bodenwellen verschwand, ergriff eine Leuchtpistole und schoss 2-mal. Der Erfolg war großartig. Alle wurden aus dem Schlaf gerissen und sprangen auf die Beine. Unterdessen beschrieb die Maschine einen Bogen, der wachhabende Funker der Zentrale öffnete einen Durchlass in der Wand des Kraftfeldes und über den mit blauen Blinkfeuern abgesteckten Geländestreifen rollte ein staubbedecktes Raupenfahrzeug herein und bremste vor der Düne, auf der der Supercopter stand. Zu seinem Entsetzen erkannte Gab in der kleinen Maschine die 3-Mann-Auffliegungsamphibie, den Funkwagen der Gruppe. Im Licht der eilig ausgerichteten Scheinwerfer lief er mit den anderen den Ankömmlingen entgegen. Noch ehe der Wagen richtig hielt, sprang ein Mann in zerfetzten Skapander heraus. Sein Gesicht war von Dreck und Blut so verkrustet, dass Gab ihn erst erkannte, als er zu sprechen anfing. »Gab«, stöhnte der Mann und fasste den Wissenschaftler an den Schultern und die Beine sackten unter ihn zusammen. Die anderen Männer sprangen herbei, stützten ihn und fragten aufgeregt, »Was ist geschehen? Wo sind die anderen?«
»Sie sind nicht mehr, keiner«, hauchte Rohan und sank ihnen ohnmächtig in die Arme.
Gegen Mitternacht gelang es den Ärzten, ihn zu Bewusstsein zu bringen. Er lag unter dem Aluminiumschutz der Baracke im Sauerstoffzelt und erzählte, was Gab eine halbe Stunde später dem Unbesiegbaren telegrafierte.